wir dürfen uns in dieser Zeit das auch erlauben, in allen Altersklassen in der Krise zu sein und wieder brüchig zu sein, sich nochmal durchzuleuchten und zu gucken, okay, und was ist denn jetzt? Was ist mir jetzt wichtig?
Hallo und herzlich willkommen zu Coachgeflüster, dem Podcast des INQUA-Instituts für Coaching. Mein Name ist Johannes Juncker und ich spreche hier mit ExpertInnen zu Themen rund um berufliche Neuorientierung. Wenn du dich gerade in einer Phase der beruflichen Neuorientierung befindest, dann wirst du das als eine extrem große Herausforderung empfinden, möglicherweise, vielleicht sogar als eine Überforderung. Woran liegt es? Zum ersten Mal daran, dass es ohnehin schon eine große Herausforderung ist, sich beruflich neu aufzustellen. Mit all den Fragen, die damit zusammenhängen. Was kann ich gut? Was macht mir Freude? Wo möchte ich gerne als nächstes hin? Das sind große Fragen und die zu beantworten ist gar nicht so einfach. Was noch hinzukommt ist, dass wir in einer zunehmend komplexen Welt leben, die uns vor unglaublich viele Optionen stellt und die wir auch gar nicht mehr als so verlässlich und stabil empfinden teilweise, wie das vielleicht in früheren Zeiten der Fall gewesen sein mag. Und genau darüber möchte ich heute im Podcast sprechen und zum Glück bin ich da nicht alleine. Bei mir ist INQUA-Karrierecoach Janina Gehrig aus Berlin und Janina ist schon zum dritten Mal zu Gast bei Coachgeflüster. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Janina, herzlich willkommen.
Danke, Johannes. Danke auch für die Einladung. Schön, dass ich hier sein darf.
Was hat dich denn bewogen? Wir haben uns ja im Vorfeld ausgetauscht, über was wollen wir sprechen? Wir wussten nur, wir wollen unbedingt mal wieder zusammen eine Podcast-Folge machen. Und dann sind wir mit diesem Thema, oder du bist mit diesem Thema gekommen. Was hat dich bewogen, diese Fragestellung, dieses Thema einzubringen?
Ja, also vor allem, dass in meinem Umfeld und auch im meinem privaten, wie aber auch in meinem beruflichen Umfeld, ich immer mehr erlebe, dass sich Menschen in Frage stellen, sich als Person, aber auch vor allem ihre berufliche Karriere oder Laufbahn und sich gleichzeitig damit aber auch eine totale Unsicherheit breit macht und auch eine Orientierungslosigkeit sich zeigt. Und ich habe gemerkt, dass es vielen Einzelnen so geht. Und alle aber das Gefühl haben, sie wären auch alleine damit. Und dieses Konzept, von dem wir heute erzählen werden, das Barney-Konzept, das ist ganz gut dafür gedacht, um mal vielleicht das zusammenzufassen und ein bisschen eine Orientierung zu geben, als Hilfestellung, sich wie an einer Leiter oder an einem Leitfaden einfach lang zu arbeiten, um ein bisschen mehr Sicherheit zu generieren oder zu gewinnen.
Genau das habe ich auch gefühlt, als wir im Vorfeld jetzt drüber gesprochen haben, als ich mich auf die Folge vorbereitet habe. Ich glaube, dieses diffuse Gefühl von, das ist meine exklusive Herausforderung.
Ganz genau.
Ich bin hier in diese Welt geworfen und die ist ganz komplex und es gibt Corona, es gibt
Kriege,
es gibt jeden Tag irgendwelche Hiobsbotschaften und es fühlt sich so brüchig an und so super schnell. Und als wir uns jetzt im Vorfeld über dieses Barney-Konzept, über das wir gleich sprechen werden, was wir dann auch erklären, was das genau ist und wie das nützlich sein kann, da habe ich, was ich gefühlt habe, war so, okay, ich bin nicht alleine damit. Es sind viele Menschen davon betroffen, das betrifft uns eigentlich alle in mehr oder weniger starker Ausprägung und das, finde ich, ist schon mal erstens ein beruhigender Gedanke.
Auf jeden Fall. Vor allem, weil ja auch so diese Instanzen von, wo wenden wir uns hin, wenn wir einmal gar nicht mehr Bescheid wissen, ne? Die sind ja in unserer Gesellschaft gar nicht mehr so klar. Eine Zeit lang war einfach Religion, die das übernommen hat. Vielleicht auch die älteren Weisen. In unserer heutigen Zeit ist es, ja okay, ich frage vielleicht ChatGPT, was soll ich denn werden mit meinen Kompetenzen? Ja. Und da können wir einfach so Konzepte nutzen, um uns einfach selber eine Hilfestellung zu geben.
Genau. Ja. Also den Wald vor lauter Bäumen vielleicht ein bisschen zu sortieren, um es mal so zu sagen. Lass uns das Barney-Konzept doch mal ganz kurz erläutern. Was ist es eigentlich und wofür steht es genau? Magst du das kurz skizzieren?
Ja, na klar, gerne. Also es kommt ja eigentlich aus den Unternehmen und aus der Unternehmensbranche. Es ging darum, einfach für sich in der Arbeitswelt den Ist-Zustand zu erklären, mit welchen Herausforderungen sind wir denn eigentlich gerade konfrontiert. Und man geht davon aus, dass es eine Welt ist, in der wir gerade sind, die viel von Veränderung geprägt ist, die unsicher ist und die komplex ist und die auch mehrdeutig ist. Und was folgt aus diesen äußeren Umständen ist, dass wir uns zunehmend mehr in den Organisationen, aber auch als einzelnes Individuum das Gefühl von Brüchigkeit bekommen. Also wir können bei diesen ganzen Stellen Veränderungen die da passieren, wenn wir nicht flexibel genug sind, wenn wir in ein starres System sind, und das sind ja Organisationen, aber auch einige Konzepte von einem selbst, ne? Als Mensch ist man ja auch in seinen Strukturen so gefestigt. Wenn die nicht flexibel sind, dann fangen die halt irgendwann an, brüchig zu werden. Und man hat ein bestehendes System nach außen, welches vielleicht noch gut aussieht, aber innerlich fängt es halt langsam an zu bröckeln. Und das merken wir in Unternehmen. Die haben auf einmal eine große Fluktuation von Mitarbeitern und man wundert sich, was passiert da eigentlich, weil nach außen hin funktioniert doch noch alles. Und wir haben es aber auch für uns als Einzelner im Individuum, merken wir es vielleicht selber, dass wir diese Standfestigkeit oder dieses, ja, wir sind stimmig mit uns, gar nicht so mehr empfinden, weil einfach so viele Einflüsse auf uns
einprasseln,
ja. Danke, genau. Ja. Und es kommt halt aus dieser Unsicherheit, kann Ängstlichkeit entstehen. Wir haben keine Idee mehr davon, wie der Plan von morgen ist, weil sich alles immer ständig verändert und unsicher ist. Wir müssen schnell reagieren. Das ist das A für, ne, bei Barney.
Genau, du hast jetzt gerade gesagt, brüchig, das ist dieser brittle Aspekt. Genau. Also Barney ist eine Abkürzung für, also sind vier Buchstaben, B-A-N-I, und wir sind jetzt bei brittle und anxious, also brüchig und ängstlich. Das waren die beiden, die du jetzt erklärt hast. Oder bist du gerade dabei, ne?
Genau, das A, also das für das Ängstliche, ne, aus einer Unsicherheit entsteht eine Angst, eine Ängstlichkeit. Ne? Wir wissen nicht, Führungskräfte wissen nicht, okay, wenn ich diese Entscheidung jetzt treffe, ist das richtig? Die kommen zunehmend mehr in eine Lähmung, weil sie einfach gar nicht mehr absehen können, was die Konsequenzen da sind. Und dann entsteht eine Ängstlichkeit. Das N in Barney steht für nicht-linear oder non-linear. Und es geht eigentlich darum, dass dieses Prinzip von Ursache-Wirkung seine Kraft verliert. Also am besten kann man das vielleicht skizzieren an dem Beispiel von einem Video, das viral geht. Und man hat die Vorstellung im Marketing, ich setze jetzt ein Video online und auf einmal geht das so durch die Decke. Das habe ich mir vorher überhaupt gar nicht vorstellen können. Mhm. Also das Nicht-Lineare besteht darin, eine kleine Veränderung kann ganz große Auswirkungen haben. Und andersrum aber auch, ich tue alles und mache mir ganz viel Marketing und setze 70 Plakate irgendwie in der Stadt aus oder lass sie plakatieren und dann passiert aber nichts.
Ja, na? Total. Und das kennen wir ja auch alle aus dem eigenen Leben.
Ganz genau,
also
ganz
dieses genau. Eine Gespräch mit dem entfernten Cousin zweiten Grades, den ich auf der Hochzeit von irgendwem treffe, und auf einmal ergibt sich daraus eine komplett neue Perspektive aus irgendeinem Gespräch, dass ich gar nicht auf dem Schirm hatte, und meine ganzen Anstrengungen, die ich vorher in die Waagschale geworfen habe, die spielen keine Rolle.
Ganz genau, ganz genau. Und auch vielleicht ja sogar die Anzahl an Bewerbungen, die man rausschickt. Ne? Mhm. Also man ist ja dann erstmal, also je mehr, umso besser sind viele ja so unterwegs, und gleichzeitig zu sehen, okay, wenn ich mich vielleicht für mich viel klarer aufstelle in dem, was ich dann nach draußen schicken möchte und mit wem ich auch überhaupt zusammenarbeiten möchte, ist ja die Chance, dass es auf der anderen Seite auf Resonanz stößt, auch nochmal eine ganz andere. Mhm. Zum I. I im Deutschen, ich nenne die deutschen Wörter, damit es einfach für den Zuhörer bleibt. Wir sind bei I, das ist im Deutschen unbegreiflich. Also ne, es geht darum, dass die Systeme so komplex werden, dass wir durch Wechselwirkung gar nicht mehr von Anfang an überschauen können, was überhaupt am Ende rauskommt. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Maschine zerlege in eine Einzelteile, dann ist das noch kompliziert. Dann kann ich mich 2 Stunden, 3 Stunden da dran setzen und irgendwann habe ich verstanden, wie das funktioniert. Und dann ist es ein kompliziertes System, aber ich kann das noch überschauen. Währenddessen bei den komplexen Systemen ist es so, die sind ständig auch veränderlich. Also da kommt eine neue Komponente dazu, da kommt ein dritter Mensch dazu, der verändert auf einmal das ganze System und der verändert das Denken. Und ich kann das als Einzelner gar nicht abschätzen. Also ne, wenn wir das auf unseren Handel, auf den weltweiten Markt übertragen würden wollen, wir haben eben nicht alles in der Übersicht, welcher Tanker irgendwo stehen bleibt und wir bestimmte Waren einfach nicht geliefert bekommen. Ne? Und das sind einfach Sachen, die uns als Mensch überfordern, weil wir möchten gerne planen können. Ne? Das ist in Unternehmen so. Die Unternehmen können nicht mehr planen und wir als Einzelner aber auch nicht, weil wir einfach gar nicht wissen, was übermorgen, welche Einflüsse da auf uns wirken, ne? Welche Regeln gemacht werden.
Total, total. Wo du das jetzt gerade so beschreibst, fällt mir auch nochmal ein, Das Ganze lässt sich ja super gut auch auf die Corona-Situation übertragen, die wir jetzt alle erlebt haben, ne? Also ich nenne es jetzt mal die Corona-Situation. Aber da gab es ja auch unterschiedliche Meinungen und Stimmen und Theorien, die da nebeneinander gestanden haben, wo auch nicht alle bereit waren, mehr mit der Wissenschaft mitzugehen. Mhm. Und ich glaube, das war auch ein Grund dafür, war dieses nicht akzeptieren können, dass die Komplexität so hoch ist, und die Informationen, die da jeden Tag neu kamen, es waren ja ständig mhm. neue Erkenntnisse, mhm. dass ich davon einfach überfordert bin als Laie. Ja. Und ich aber eine Erklärung will.
Ja.
Ich will es einfach haben. Ich will eine einfache Erklärung. Und dann ist es vielleicht, jetzt um es mal übertrieben zu sagen, einfacher zu sagen, okay, Bill Gates steckt hinter der ganzen Geschichte. Jetzt, um es mal zuzuspitzen. Aber ich glaube, mhm. das ist so ein Phänomen. Also wir sind von so vielen Informationen umgeben. Jedes Thema ist unendlich komplex.
Ja.
Und wir wollen es einfach, es ist aber nicht einfach.
Genau, und gerade in Situationen, wo wir uns in der Krise befinden, ja. suchen wir natürlich Halt im Außen. Ne?
Ja, total.
Und ich finde auch das so schön, wenn man Krise, das Wort mal auseinander nimmt, das kommt ja aus dem Altgriechischen mhm. und das ist ja so ein Wendepunkt.
Ja.
Ne? Und die Entscheidung, ob es zu einem guten Ende kommt oder zum schlechten, liegt ja nicht in der Krise an sich, sondern liegt im Nachhinein, wie wir und was wir daraus machen können. Mhm. Ne? Und das ist keine Sache, in der wir uns wirklich ne, für entscheiden können. Wir können nur viel dafür tun, mhm. dass es eben in die eine oder andere Richtung läuft. Das ist ähnlich wie bei Krankheiten. Da wird es, ich glaube, in der Medizin wird es ja auch so benutzt. Die Crisis ist dann der Punkt, wo sich entscheidet, wird der Patient einfach genesen oder nicht.
Ja, ne? Total. Ich denke, wir haben das Konzept jetzt so ein bisschen skizziert. Also Barney, die vier Buchstaben sind wir durchgegangen. Was ich jetzt klasse finde, ist, wenn wir jetzt nochmal mit der Brille berufliche Neuorientierung drauf gucken, ganz spezifisch, weil die Menschen, die uns jetzt zuhören, die sind entweder arbeitssuchend oder mhm. sie sind unglücklich in ihrem Job und möchten sich beruflich neu aufstellen.
Ja.
Und möchten sich in einer gewissen Weise vielleicht beruflich neu erfinden. Wie mache ich das denn in so einer Welt? Und wir können gerne auch diese vier Buchstaben einfach mal durchgehen, auch vielleicht mit Beispielen. Was fällt uns beiden dazu spontan ein? Mhm. Und was kann ich vielleicht auch konkret tun? Was sind gute Lösungsansätze? Wollen wir das machen?
Ganz genau.
Super.
Und dazu, ne, das ist eben genau das, auch mein Anliegen, dass wir das einmal skizzieren, was der Ist-Zustand ist und dann aber auch gemeinsam Lösungen entwickeln und vielleicht auch Lösungen, die schon da sind, nutzen, um weiterzugeben und zu gucken.
Okay.
Ja.
Super. Dann lass uns gleich mit dem B anfangen, mit brittle, ja. zerbrechlich. Was ist da die Herausforderung? Ich kann ja mal einen Vorschlag machen.
Ja, gerne.
Ich könnte mir ein Szenario vorstellen, diese Zerbrechlichkeit, die kenne ich jetzt aus dem Karrierecoaching zur beruflichen Orientierung darin, dass jemand zum Beispiel eine Kündigung erlebt mhm. und das als so schweren Schlag empfindet, dass sein eigenes Selbstvertrauen, sein Selbstverständnis, also Beruf ist ja ein großer Teil, vor allem in unserer Kultur der mhm. Identität, dass das total erschüttert ist mhm. ne, und sich das total gebrechlich anfühlt mit so Fragen wie, bin ich noch gut genug, wer bin ich eigentlich beruflich? Mhm. Stichwort auch Hochstapler-Syndrom, das dann vielleicht auch aufkommt. Wäre das ein gutes Beispiel für diesen Aspekt?
Ich finde definitiv. Und sogar dann auch noch weiterzugehen, die im Beruf sind.
Ja.
Eine Führungskraft, die auf einmal mit ganz anderen Herausforderungen konfrontiert ist, wird ja auch gebeten, auf einmal flexibel zu sein, auf einmal von einer vielleicht starren Hierarchie in eine flache Hierarchie zu wechseln. Ne? Und da wird ja dann auf einmal das ganze Wertekonzept einer Person durcheinander gewürfelt. Und es wird was verlangt, was der Einzelne ja in dem Sinne erstmal gar nicht sofort umsetzen kann, sondern es bedarf ja einer Reflexion und einer, ja, auch erstmal für sich einer Entwicklung, einer inneren, ne?
Total. Jetzt, wo du es gerade sagst, fällt mir auch noch dazu ein, also eine Unternehmenskultur wandelt sich, ne?
Ganz genau.
Es wird auf einmal von einem klassisch hierarchischen Unternehmen zu einem agilen Unternehmen. Und dann verliere ich so komplett meinen Bezug. Also das System, das ich gekannt habe, ist komplett anders. Ich muss mich komplett neu orientieren, anders kommunizieren auf einmal.
Ja.
Also die Regeln sind andere.
Ja, und ich erlebe das auch im Coaching ganz in praktischen Beispielen, dass jemand, der aus dem klassischen Leben, also im klassischen Verkauf irgendwie kommt noch, mhm. ne, wo einfach Regeln galten, höher, schneller, weiter und wer nach oben möchte, der muss nach unten treten noch, ne, das sind einfach noch Werte gewesen, die in der Vergangenheit funktionierten und auf einmal sollen alle zusammenarbeiten und kooperieren. Ne, ich skizziere das jetzt mal nur grob. Wir alle wissen, dass das differenziert ist. Aber in dem Sinne mal zu sehen, aha, und auf einmal soll ich zusammenarbeiten, wo ich vorher meine Ellenbogen einsetzen mhm. sollte. Ne, und das bedarf ja einem innerlichen Wachstum, dass man das überhaupt erstmal verstehen oder ein neu lernen auch.
Mhm. Ja, genau, neu lernen. Und da sind wir vielleicht auch so ein bisschen im Lösungsansatz schon. Ne? Also was kann ich denn tun, wenn ich jetzt so eine Situation empfinde? Also es wäre nach diesem Barney-Konzept eine Antwort auf diese Herausforderung.
Mhm. Also auf einer Stelle, was wir eben schon gesagt haben, diese Reflexion, erstmal zu gucken, welche Stärken habe ich, welche Kompetenzen habe ich, wie wirken die auf andere und wie kann ich damit umgehen, dass ich auf einmal vor Herausforderungen stehe, die ich nicht mehr lösen kann. Also, ne, dass da Fehler passieren, dass ich auf einmal nicht mehr, also dieses Thema der Resilienz, ist da eine Antwort, eine mögliche Antwort, dass wir lernen, okay, mit Fehlern auch noch besser umzugehen und ja, dieses Konzept von Fehler machen erlaubt, die Lust am Scheitern, das mit einzubringen als, als Selbstverständlichkeit in meinem Alltag. Na, und Resilienz ist ja nichts, was wir irgendwie so hier, bin ich mal Resilienz. Das ist ja auch was wir durch Erfahrung lernen können. Also wenn wir uns dem Schmerz, den können wir nicht einfach sagen, wenn uns jetzt eine Kündigung ins Haus flattert oder eine Ablehnung durch eine Bewerbung, das schmerzt erstmal an erster Stelle.
Total.
Und dem erstmal Raum zu geben und zu sagen, okay, das ist eine Niederlage für mich.
Ja.
Und das aber nicht wegzudrücken und unterzudrücken und nicht zu spüren, sondern einfach einmal zu analysieren, in dem Sinne von durchzufühlen und analytisch zu verstehen, also auf beiden Ebenen. Und dann, wenn wir Glück haben, hat der Organismus das verarbeitet. Also ich glaube, diese Annahme und Akzeptanz ist auch eine Folge von dem, was passiert, wenn wir uns mit unseren eigenen Themen beschäftigen. Und das ist keine Sache, die wir uns im Kopf ausmalen.
So schön, dass du das sagst, jetzt gerade zum Ende, diese beiden Worte, Akzeptanz und im Inneren, dass das im Körper ankommen darf, weil das ging mir die ganze Zeit im Kopf rum. Das ist, glaube ich, der erste Schritt, auch mit dieser Situation umzugehen, ist das zu akzeptieren, dass es so ist und auch sich selbst gegenüber Mitgefühl walten zu lassen.
Ja.
Weil es ist, und da komme ich jetzt nochmal zurück, was ich so entspannend fand an dem Konzept, wir sind damit nicht alleine, jeder geht mit dieser Problematik um und ich würde das auch nochmal sehr gerne unterstreichen, was du gesagt hast, dieses Fehlermachen erlaubt. Ich denke, wir müssen sowieso zu einem Punkt kommen als Gesellschaft, dass wir das Wort Fehler anders fühlen, anders bewerten, weil das gehört dazu. Es lässt sich in dieser Welt, in der wir uns jetzt befinden, gar nicht vermeiden.
Ganz genau.
Dass wir Sachen probieren.
Aufgrund der Komplexität. Ne?
Genau, mit der ganzen Komplexität, da kommen wir ja noch dazu. Es lässt sich einfach nicht vermeiden, dass wir Sachen ausprobieren müssen und gucken müssen. Die gehen einfach schief. Nicht alles wird gelingen, das ist einfach so. Und ich denke, Resilienz aufzubauen ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich würde da nochmal auch gerne direkt einen kleinen Querverweis machen auf eine Folge mit unsere Kollegin Anne Hillert aus Potsdam, die wir aufgenommen haben, die sich genau mit dem Thema beschäftigt. Also wenn ihr jetzt zuhört und denkt, Mensch, Resilienz, das ist mein Thema. Da gibt es auch noch ein paar Übungen in der Folge. Dann könnt ihr gerne auch noch mal im Anschluss an diese Folge da reinhören.
Und eine Sache möchte ich aber unbedingt dazu noch sagen, weil wir auch im nächsten Schritt nicht von uns verlangen müssen und dürfen, dass wir in diesen Resilienzdruck kommen. Ne, weil von vielen jetzt schon verlangt wird, ja, wenn du die Krise nicht gut wegsteckst, ne, dann bist du nicht resilient genug. Ne?
Ja.
Und das ist eben auch diese Waage, diese Balance zu halten, weil wir stecken einmal in einer gesellschaftlichen Krise und jeder für sich dann, wenn er jetzt gerade zum Beispiel in einer Arbeitsumorientierung ist oder auch in anderen Krisen, wenn man in so einer Krise steckt, dann kann man manchmal nicht mehr. Und das nämlich auch als das anzuerkennen, was es ist.
Ja, ganz wichtiger Punkt, den du da noch ansprichst, weil das ist sowas, was mich in der Coaching-Branche richtig stört. Teilweise manchmal ist dieses Gerede von, das kommt alles auch auf dein Mindset an.
Genau.
Das ist totaler Quatsch, finde ich. Weil manchmal haben wir die Energie einfach nicht. Und dann gilt es auch zu respektieren. Und deswegen denke ich, ist dieser Akzeptanz-Gedanke so wichtig auch. Und auch dieses Selbstmitgefühl zu gucken, wo stehe ich gerade, was ist auch möglich? Und eine berufliche Neuorientierung erfordert von uns eine Menge Energie. Das ist nicht, das ist kein Spaziergang.
Ja.
Und deswegen Resilienz, und das finde ich das Schöne auch an der Folge mit N, da gehen wir genau auf das Thema ein. Also die Selbstoptimierungsfalle nenne ich es jetzt auch mal vielleicht. Wenn wir uns schon zerbrechlich fühlen, dann müssen wir uns jetzt nicht noch extra Druck machen.
Ganz genau. Und klar, Mindset natürlich ist eine Voraussetzung, aber eben auch milde mit sich zu sein, wenn wir es einmal nicht die Kraft haben, unser Mindset so in Schach zu halten, dass es für uns zieldienlich ist.
Ja.
Und dann ist das auch in Ordnung.
Lass uns gerne zum nächsten Punkt gehen.
Ja.
Der Punkt, die sind ja alle miteinander verknüpft.
Sehr eng, ja.
Das ist eigentlich ein fließender Übergang. Wir kommen jetzt zum Punkt anxious oder ängstlich. Also die Angst. Und ich würde auch jetzt mal hier einen Vorschlag machen, wie sich das zeigen könnte in der Welt, in der beruflichen Neuorientierung. Und das wäre für mich jetzt, also die Angst zum Beispiel, gibt's meinen Job in 5 Jahren noch? Also diese Zukunftsangst von, jetzt kommt jetzt die KI, nimmt mir das meinen Job weg? Mhm. Sind meine Kompetenzen in 5 Jahren noch gefragt oder in einem Jahr? Und wenn ich jetzt diesen nächsten Beruf ergreife, wird sich das vielleicht als großer Fehler erweisen oder
ja. Ja, ganz genau. Und immer auch noch tatsächlich die Angst, wie sieht es in meinem CV aus? Ne? Das erlebe ich immer noch bei Menschen, die tatsächlich darauf achten, wie sieht es in ihrem Lebenslauf aus? Und natürlich ist das bis zum gewissen Grad auch es wert, da mal drüber nachzudenken. Aber es darf nicht mehr der Standard oder das Maß sein, an dem ich meine berufliche Karriere ausrichte. Hm. Weil da laufe ich eigentlich etwas nach, was es so nicht mehr gibt. Ne? Weil durch diese ständige Veränderung wir das nicht mehr in der Hand haben, selber einen kontinuierlichen Lebenslauf in dem Sinne zu haben, wie es früher vielleicht mal wert war. Ne?
Wir kommen dann nachher noch auf das Nicht-Lineare. Ja. Also die meisten Lebensläufe sind ja nicht linear. Und das kriegen wir als Karrierecoaches natürlich als erstes mit. Ja. Wenn Leute ins Coaching kommen, selbst Lebensläufe, die auf den ersten Blick total linear aussehen, wenn wir mit den Menschen sprechen, die sind natürlich hinter der Fassade auch kunterbunt von 1000 Brüchen gesetzt. Also das ist, glaube ich, ein Mythos. Ja. Und zusätzlich zu dem, was du jetzt noch gesagt hast, würde ich noch das Thema FOMO reinbringen auch, das eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt, also Fear of Missing Out. Dieses diffuse Gefühl, wenn ich jetzt mich für einen Weg entscheide, beruflich, dann verpasse ich eine Million anderer toller Optionen. Also es gibt so einen diffusen Wunsch nach einer perfekten Lösung. Und das ist Leben natürlich auch. Yes. Und dahinter steckt eine Angst, denke ich, was zu verpassen.
Genau. Und diese Kombination ist einfach für ein Machen ins Handeln kommt tödlich, weil man einfach sich in eine Starre selbst reinbegibt, ne? Weil man einfach keine Handlungsmöglichkeit mehr hat, wenn man es perfekt machen möchte.
Total.
Ich finde einen Aspekt noch ängstlich, ne? Das ist ja einmal dass wir das unterscheiden zwischen der psychologischen Angst, die wir uns selber machen. Ne? Mhm. Also das sind Gedanken, die in der Zukunft sind. Da machen wir uns Horrorszenarien, malen wir uns aus, die aber so eigentlich ja gar nicht unmittelbar stattfinden. Es ist nochmal eine andere Angst, wenn wir auf einem großen Turm stehen und da nicht runterfallen wollen. Ne, das nur nochmal kurz zur Abgrenzung.
Ja, total. Also super, dass du das sagst. Was ich jetzt auch nochmal gerade so höre, ist, das auch erstmal als Angst zu identifizieren und sich das auch einzugestehen, dass es eine Angst ist. Mhm. Weil ich glaube, viele, die funktionieren im Alltag einfach, ne? Und die merken, irgendwas stimmt nicht und ich fühle mich unwohl und gehen darüber hinweg. Ja. Aber auch hier wieder erstmal innezuhalten und zu gucken, okay, das ist wirklich gerade eine Angst und auch da wieder in eine Akzeptanz vielleicht reinzugehen. Und dann in dem nächsten Schritt zu gucken, wie gehe ich jetzt damit um? Ne? Genau. Und da können wir gerne jetzt drüber sprechen. Also was, wenn ich jetzt dieses Gefühl habe und als solches identifiziert habe, was kann ich tun? Also was wäre so ein Ansatz, den du da einschlagen würdest?
Also das Erste dafür ist ein Coaching, finde ich total passend, weil das zuerst mal zu identifizieren ist manchmal gar nicht so leicht, weil der Einzelne empfindet es als, das ist ja meine Wahrheit. Natürlich mit 50 habe ich keine großen Chancen mehr auf dem Arbeitsmarkt. Ne? Und dann werden mehrere Argumente dafür aufgezählt, warum das so ist. Und natürlich sind Argumente, also das ist plausibel und es macht Sinn und es ist logisch. Mhm. Und gleichzeitig merken wir aber, dass das eine Enge in unserem Kopf macht. Denn überall, wo wir auf einmal anfangen, eng zu werden, wo wir uns an Möglichkeiten selber beschneiden, sind wir in dem Moment ängstlich. Also manchmal wird Realismus fast mit Ängstlichkeit verwechselt. Mhm. Und da diese Balance aber zu finden zwischen, ich will jetzt hier auch nicht eine Idee, die Wolkenkuckucksheim irgendwie aufzeichnet, nachrennen und dann enttäuscht werden, aber auch nicht mich in meinen Möglichkeiten beschränken, das zu identifizieren. Ja. Und wenn dieser Schritt erstmal gemacht ist, dann, aha, okay, dann geht's erstmal darum, aus dieser Angst wieder in eine Weite zu kommen. Mhm. Das kann uns gelingen, dass wir mit unseren Gedanken nicht in der Zukunft sind, dass ich mir wirklich Szenarien ausmale, sondern ich komme wieder zurück zu dem, wo ich hier gerade bin. Und ich sitze dann hier in einem Raum, meistens, wenn wir im Coaching sind, sitzen unsere Coaches in einem schönen warmen Raum auf gemütlichen Sesseln und haben noch einen Tee oder ein Wasser, ne, und sich das wirklich zu vergegenwärtigen in diesem Moment, nimmt einem erstmal das physische Gefühl von Angst, ne? Also weil das Gehirn ist ja so einfach gestrickt, wir können immer nur in einer Realität denken, ne? Und wenn wir in dem Moment ganz präsent und mit uns in der Gegenwart sind, dann kann Angst, außer wir sind gerade vom Säbelzahntiger verfolgt, na klar, in dem Moment schon, aber in dem Moment, wo wir einfach schön gemütlich sitzen hier mit unseren Tees oder Wasser, ist ja kein Grund für Angst da.
Auf jeden Fall. Nee. Was du gerade beschreibst, ist ja im Grunde Achtsamkeitspraxis.
Genau.
Ne? Also,
ich wollte es nicht gleich so nennen, weil es immer so schon so verschrien ist. Ne?
Ja, ja, also ich bin voll an Bord, Team Achtsamkeit.
Ja.
Ja, total, aus genau dem Grund. Ne? Ich denke, genau. Das Wort im Deutschen ist vielleicht ein bisschen, es klingt zu soft. Und da stören sich vielleicht manche Leute dran, aber ich denke, es ist eben diese Präsenz und in der Gegenwart auch wieder anzukommen, ne? Und die Wahrnehmung dessen, was wirklich gerade ich empfinde und was ist. Ne? Ja. Und da kommen wir halt in Lösungsansätze auch rein.
Ja, und es ist einmal kurz, es ist keine Methode, um noch effizienter zu arbeiten.
Ne? Nein, nein.
Weil das ganz oft in Unternehmen natürlich dann praktiziert wird. Ne? Und das ist, wo dann Menschen auch wieder zumachen, weil sie sagen, okay, soll ich noch mehr ausgepresst werden wie eine Zitrone? Ne?
Genau.
Und nein, es ist eine Herangehensweise, die einem selber zugutekommen darf.
Absolut, genau. Ich würde noch mal einen ganz anderen Lösungsansatz kurz daneben stellen.
Gerne.
Also den ich total hilfreich persönlich finde. Mhm. Und zwar ist das so eine stoische Praxis eigentlich. Ich habe das mal in einem Video gesehen als Fear-Setting. Und da geht es wirklich darum, mal die Ängste, die ich habe, wirklich mal aufzuschreiben.
Mhm.
Also wirklich alle mal im Detail und sich das mal richtig auszumalen, was ist denn, wenn diese Ängste wirklich eintreffen.
Ja.
Also nicht mich in die Gegenwart zu holen, sondern wirklich mal in die Zukunft reinzugehen und zu sagen, okay, angenommen, ich nehme jetzt diesen Job.
Mhm.
Und der ist wirklich nicht passend. Alle Ängste, vor denen die ich habe, zum Beispiel mein Chef ist unangenehm, meine Kollegen sind doof, keiner versteht mich, ich kann meine Stärken nicht einsetzen, ich habe total eklige Arbeitszeiten, was weiß ich. Also all diese Ängste, die vielleicht da sein könnten. Ne? Oder ich habe eine Mobbing-Erfahrung gemacht, ich habe Angst, wieder in eine Mobbing-Erfahrung reinzukommen zum Beispiel. Ne? Dass man wirklich sich vorzustellen, wie das sein würde.
Mhm.
Also damit ich dann auch mal wirklich spüre, okay, wenn das so wäre, wie schlimm wäre das?
Genau.
Und dann aber auch im nächsten Schritt zu gucken, was kann ich denn tun, um das zu verhindern, dass das passiert? Also was ist denn überhaupt in meiner Einflusssphäre?
Mhm.
Und das fängt ja schon dabei an, wie ich meinen Vertrag aufsetze. Also welche Arbeitszeiten stehen in meinem Vertrag? Wie ist meine Aufgabenbeschreibung? Also so ganz pragmatische Sachen.
Mhm.
Und dann aber auch mir zu überlegen, wenn das wirklich passieren sollte, was tue ich denn dann? Wie gehe ich denn damit um? Und dann komme ich wieder in so ein bisschen in Handlungsoptionen rein. Also ich verkürze das jetzt sehr stark. Ich habe das auch schon im Coaching als Methode gemacht. Das ist eine super Methode, meiner Meinung nach.
Mhm.
Und dann, wenn ich das gemacht habe, dann stelle ich erstens, also zwei Sachen stelle ich fest. Das erste ist, die meisten Ängste, die ich habe, sind ziemlich unbegründet, sind ziemlich unwahrscheinlich, dass die überhaupt eintreten. Oder ich kann ziemlich viel dafür tun, dass sie nicht eintreten. Und das andere ist, selbst wenn viele Dinge eintreten, sind die gar nicht so schlimm. Also Mobbing ist jetzt vielleicht kein gutes Beispiel, weil das ist natürlich eine ganz schlimme Erfahrung.
Mhm.
Aber viele andere Sachen, vor denen ich Angst habe, sind in der Konsequenz gar nicht so dramatisch, wie ich sie mir im Gefühl erstmal vorstelle. Und jetzt kommt der Clou dieser Übung. Danach kann ich mich auch mal fragen, wenn ich die Entscheidung jetzt nicht treffe, diesen Job zu nehmen, was lasse ich denn liegen an potenziellem Glück auch, weil mich meine Angst zurückhält? Weil die Belohnung ist ja oftmals viel größer, die potenzielle Belohnung. Selbst eine kleine Belohnung, wenn nicht alles wahr wird, was ich mir vielleicht an Positiven vorstelle, bringt es mich ja enorm viel nach vorne. Und ich finde, das ist eine ganz gute Auseinandersetzung, wenn ich jetzt eher auf einer Kopfebene mich nochmal mit dem Thema Ängste auseinandersetzen möchte.
Ja, obwohl, wenn man das weiterführt, ne, und auch mal genau beobachtet, dann geht es ja genau ins Fühlen. Und das ist ja das Schöne an dieser Methode. Ich nenne sie immer das, was ist das Schlimmste daran?
Ja.
Ne? Also eine Angst können wir ja kognitiv nicht wegkriegen in dem Sinne von, okay, jetzt, ne, ich habe einen Gedanken und dann ist die Angst weg. Ne? Das wäre ja schön, dann bräuchten wir auch keine Therapeuten mehr landesweit. Ne? Sondern es geht ja darum, dass wir in das Fühlen kommen und das Erleben.
Mhm.
Und in dem Moment, wo du diese Fragen stellst, ne, was ist das Schlimmste daran und was ist das Schlimmste daran, komme ich in ein Erleben.
Ja.
Ne? Und ich habe von dem, was da vor mir ist, von dieser Angst oder vor diesem Feind, sage ich jetzt mal, auf einmal ein ganz klares Bild. Und das hilft meinem Organismus, Handlungsstrategien zu entwickeln.
Ja.
Ja, das heißt, ich komme aus dem Kopf raus und in das Fühlen rein.
Mhm.
Und das ist natürlich eine total schöne Art und Weise, mich dem zu nähern. Ne? Also das ist sozusagen, mit dem Kopf fängt es an, aber ins Gefühl geht es dann am Ende rein.
Stimmt, also gut, dass du es nochmal sagst. Also es hat natürlich nicht nur was mit dem Kopf zu tun, wobei da eben so diese kognitive Ebene insofern eine Rolle spielt, dass ich das gerne als Journaling-Übung auch mache.
Ne?
Also das Aufschreiben, und das bekommt dadurch so eine Griffigkeit für mich. Ne? Es ist nicht mehr so ein waberndes Gefühl, das ich überhaupt nicht verstehen kann, sondern es bekommt eben, dem wird was an die Seite gestellt.
Und du sagst es, es wird vom wabernden Gefühl zum konkreten Gefühl.
Das sind zwei Ansätze oder mehrere Ansätze, die wir jetzt geliefert haben, vielleicht auf das Thema der Ängstlichkeit zuzugehen. Gehen wir mal einen Schritt weiter zu dem, wenn es okay ist für dich, zu dem Nichtlinearen. Weil das fand ich zum Beispiel erstmal beim Verständnis des Konzepts erstmal mit einer schwierigeren Sache, also das zu übertragen auch. Aber wie würdest du das, was wäre da für dich ein Beispiel in der beruflichen Orientierungspraxis, wenn wir jetzt über das Nichtlineare sprechen?
Also vor allem denke ich da erstmal daran, dass eben, was ich auch in der Einführung gesagt habe, dass wir nicht mehr voraussehen können, welchen Effekt unsere Handlungen haben. Mhm. Also ne, in der vergangenen Zeit war das irgendwie klar, als die Digitalisierung noch nicht so weit vorangeschritten war, da gab es für Werbung Fernsehmedien, Radio, Plakate. Ne? Da konnte ich als Marketingchef ganz gut rausfinden, wenn ich so und so viele Anzeigen schalte, dann erreicht das so und so viele Leute. Mhm. Na, das haben wir einfach in der heutigen Zeit nicht. Und wenn wir das übersetzen in unsere, auf uns persönlich, das kann halt auch dazu führen, dass wir manchmal nicht in eine Handlung gehen, weil wir das Gefühl haben, okay, wenn ich jetzt mich auf diesen Job bewerbe, dann kriegt das der schon mit und der kriegt das auch gleich mit. Und ich habe dann eben nicht mehr den Hebel dazu oder die Übersicht, wer das alles überhaupt sieht. Ne, wenn ich einen Lebenslauf hochlade in irgendeiner Plattform oder sonst was, ne, dann habe ich keinen Zugriff da mehr über die Übersicht. Ne, das könnte so ein Teil sein. Und ich denke, dass es eher auch ein Gefühl ist, dass man, okay, man zeigt sich ein bisschen und man weiß nicht, was dann morgen da mitgemacht wird. Ne? Ob einen die Medien dann zerreißen, hier in unserem Podcast auch. Ne? Wenn ich erzähle da irgendwas, kann sein, dass man einen riesen Shitstorm kriegt. Ne? Jetzt in diesem Rahmen ist es noch überschaubar, aber einfach im übertragenen Sinne.
Mhm. Ja, ja. Okay, jetzt habe ich es nochmal sehr klar, was da mit diesem Nonlinearen gemeint ist. Mhm. Das wäre jetzt übertragen sozusagen auf eine Bewerbungssituation ja auch diese, ich kann 100 Bewerbungen rausschicken, aber ich weiß nicht, ob eine dabei vielleicht zufällig gut landet oder ich kann auch ganz unterschiedliche Wege gehen vielleicht, die erfolgversprechend sind. Also die klassischen Werbungsaktionen, die ich habe in der beruflichen Neuorientierung, das sind ja das erstmal das Bewerben auf ausgeschriebene Stellen. So, das ist das Erste, was den meisten Menschen wahrscheinlich in den Kopf kommt, wie sie einen neuen Job finden können. Ne? Mhm. Aber es gibt ja viele andere Wege heutzutage, an einen neuen Job zu kommen. Und ich mache tatsächlich eher die Erfahrung, dass die ungewöhnlichen Wege, also die vermeintlich nicht direkten, nonlinearen Wege, oft die erfolgsversprechenderen sind. Ne? Also die eher nicht so auf der Agenda ganz oben stehen. Wie nimmst du das wahr?
Ja, auf jeden Fall. Also kann ich auch, aber da kommen wir erst wieder zu der Frage, ne, gibt es überhaupt einen linearen Berufsweg noch heutzutage? Ne? Also dieses klassische, ich gehe mal einmal lernen in einer Firma, steige dann da auf und ne, komme dann irgendwann zum Posten. Gibt es ja noch, aber es ist halt viel, viel seltener geworden.
Ja,
ne?
Total.
Von daher, ja, diese Übersetzung ist ein bisschen schwierig, weil wir ja in unserem Bewerbungsprozess nicht ständig komplexen Systemen ausgesetzt sind, in dem Sinne von, da kommt jetzt noch eine andere Sequenz dazu oder noch ein anderer Einfluss dazu. Von daher finde ich das in der Übersetzung, die du das machst, ganz schön zu sagen, okay, nicht linear, einfach im Sinne von, mal nicht den geraden Weg zu gehen.
Genau, also als Einladung, als Strategie, sich das eigentlich zu eigen zu machen, ne? Und flexibel zu agieren. Und da vielleicht, um es ein bisschen besser verständlich zu machen, über was wir reden, würde ich gerne ein Beispiel nennen. Also was ich gerne zum Beispiel Leuten empfehle, die gerade nicht sicher sind, also sie sagen vielleicht, ich möchte eine bestimmte Branche, ich kenne aber die Branche nicht gut genug oder es ist eine bestimmte Position, für die ich mich interessiere, aber irgendwie fehlt mir noch so die Griffigkeit. Ne? Mhm. Ist zum Beispiel Leute anzuschreiben über LinkedIn, die aus der Branche kommen und einfach zu fragen, ob ich mich mit denen mal 20 Minuten unterhalten kann über ihren Job. Also gar nicht nach einem Job direkt zu fragen, gar nicht zu sagen, hallo, ich suche einen Job in dieser Branche, sondern ich interessiere mich für diese Branche. Ich sehe, du arbeitest da. Ich finde es total spannend, was du machst. Würdest du mir 20 Minuten deiner Zeit schenken, dass wir uns mal austauschen können? Und die meisten Leute erzählen sehr gerne über ihren Job, tatsächlich. Und selbst wenn von 10 Leuten nur eine Person sich zurückmeldet und sagt, ja klar, lass uns doch mal quatschen, lass uns doch mal zoomen für eine halbe Stunde oder für 20 Minuten und ich habe einen guten Draht zu der Person, so entstehen auf einmal Jobmöglichkeiten.
Auf jeden Fall. Und wenn man das dann noch mehr über das auf das Konzept übertragen würde, da würde das dann in diesem Verständnis nicht linear. Ich veröffentliche einfach mal einen Beitrag und erzähle was über, ja, vielleicht Blumen. Und auf einmal bekomme ich 10 Jobangebote.
Total.
Ne? Also das ist so dieses, oder es kann halt sein, ja, keiner guckt sich das an. Ne?
Genau. Kann genauso sein, ne? Und dieses Rausgehen und Sagen, was mich beschäftigt, ist ganz wichtig.
Ja.
Einfach auch Leuten zu erzählen, also da ist auch wieder nicht alleine damit zu sein, sondern zu erzählen, hey, ich bin in der beruflichen Neuorientierung, ich suche einen neuen Job in dem Feld. Weil vielleicht die Person, mit der ich gerade spreche, kennt jemand aus der Branche und sagt, hey Mensch, ich bringe euch zusammen. Das weiß ich einfach nicht. Und wenn ich das nur mit mir alleine ausklabüsere, dann bleibe ich auch alleine damit.
Total. Und ich finde auch, dass die Stigmatisierung da abgenommen hat in meiner Wahrnehmung, weil einfach sehr, sehr viel hochqualifizierte Menschen in der Jobsuche sind, in der Neuorientierung sind. Und das heißt nicht mehr, dass man nichts auf dem Kasten hat oder sonst was, ne? Und das eher nutzt, diese Offenheit, diese Verletzlichkeit, eben um so eine Durchlässigkeit auch zu zeigen und das einfach für sich zu nutzen, ohne dass man gleich stigmatisiert wird.
Total. Und ist noch ein Weg zu gehen, aber trotzdem ist es schon viel besser geworden. Und ich habe auch das Gefühl, erstens gibt es eine Öffnung hin, überhaupt über Gefühle auch zu sprechen und über Probleme zu sprechen, auch unter Freunden, in der Gesellschaft allgemein. Ne? Und ich versuche den Gedanken mal zu fassen, den ich gerade im Kopf habe. Ich habe das Gefühl, wenn ich mich mit Kolleginnen, Kollegen, mit Freunden unterhalte, dass dieses Thema, wo will ich als nächstes hin, eigentlich ein Grundthema ist, das immer dabei ist. Also manchmal ist es vielleicht so stark, dass ich sage, ich will mich jetzt wirklich umentscheiden, aber diese Frage zu stellen, ist das das, was ich jetzt gerade mache, das Richtige für mich? Das ist eigentlich bei allen ständig da.
Genau. Also, und das weist so schön auf dieses B hin, ne? Dieses Brüchige. Wir sind erstmal wieder völlig auf uns zurückgeworfen, was wir vielleicht aus unseren 20ern kannten oder sonst was. Aber einfach, weil das ja im Leben immer wieder kommt. Und vielleicht, ne, war das in den vergangenen Jahren in der Arbeitswelt eigentlich was, was gar nicht real ist, dass wir da was aufgebaut haben, was stringent nach oben Wachstum, 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 ne? So ist die Natur nicht aufgebaut. Und in dem Moment, wo wir zurück auch zu den organischen Strukturen kommen, gibt es immer wieder im Leben Krisen. Und wir dürfen uns in dieser Zeit das auch erlauben, in allen Altersklassen in der Krise zu sein und wieder brüchig zu sein, sich nochmal durchzuleuchten und zu gucken, okay, und was ist denn jetzt, 2023, was ist mir jetzt wichtig? Und dann kommen wir auch zum Letzten, zum Unbegreiflichen, zum U von Barney, also zum I von Barney. Wofür? Weil wenn ich ein Wofür habe, dann lässt sich doch einiges leichter ertragen. Ne? Und es kann ja auch, es muss nicht immer so ein hochtrabendes Wofür sein. Es reicht auch, ich sage jetzt mal, eine kleine gemütliche Vision zu haben.
Mhm, total. Beim I sind wir ja beim Thema incomprehensible beziehungsweise unverständlich. Ne? Also die Welt ist
unbegreiflich.
Oder unbegreiflich. Also ist einfach so komplex, die Welt. So viele Überforderungen, so viele, bezogen auf die Arbeitswelt jetzt, so viele unendlich viele Jobbezeichnungen, so viele Branchen. Also wenn ich jetzt...
Regeln, die sich ständig ändern.
Regeln,
darf ich ins Büro, darf ich nicht ins Büro?
Oder? Genau. Nachrichten, auch dieses permanente Beschallen auf verschiedenen Kanälen. Ne? Mhm. Ständig neue Projekte, neue Herausforderungen auch. Mhm. Ne? Also es ist eine Unverständlichkeit. Und was du jetzt gesagt hast, mein Wofür, ne, dass ich bei mir selber anfange. Und ich glaube, das ist so der grundlegende Konflikt. Lasse ich mir von der Außenwelt sagen, wer ich bin? Oder entscheide ich das selbst, was mir wichtig ist? Oder?
Genau. Und ja, und die Arbeitswelt war einfach in der Vergangenheit davon geprägt, was der Arbeitgeber möchte. Da passt man sich an. Ne? Man versucht irgendwie die Kompetenz noch so aufzubauschen, dass es dann auch irgendwie passt. Funktioniert jetzt in dem Maße natürlich nicht mehr zur Gänze, sondern es ist viel wichtiger in diesem Überangebot, sich selber eine Haltung zu kreieren, die einfach gleich bleibt im Sinne von, ich kenne mein Wertesystem, ich kenne meine Fähigkeiten und ich weiß auch, in welchem Umfeld ich arbeiten will. Und das ist ja das, wobei wir im Coaching auch unterstützen können.
Total.
Sich dessen einfach mal, das zu beleuchten, ne? Als Sparringspartner da mal ein Gegenüber zu haben, der da mal mit drauf guckt.
Werte sind ein ganz, ganz wichtiges Thema da. Und das klar zu haben, ist besonders entscheidend bei der Frage nach der passenden Kultur. Also die Frage, die du jetzt auch gestellt hast, wo will ich eigentlich hin? Ne? In welche Art von Unternehmen möchte ich denn rein? Und es ist ein Arbeitnehmermarkt geworden. Wir sehen den Fachkräftemangel, wir sehen die demografische Entwicklung. Also es wird nicht so sein, dass es keine Jobs gibt. Es ist jetzt auch nicht so, dass es keine Jobs gibt, sondern es ist eigentlich eher die Frage, wo will ich hin mit meinem Wertekosmos, mit meinen Fähigkeiten, wo will ich mich einbringen und was passt gut zu mir?
Und ich sage immer, das ist natürlich für die Bildungs-, ich nenne es jetzt mal Elite, wenn man das mal auf die Welt vergleicht. Also was wir hier in dem Moment, in dieser Zeit, in diesem Land uns an Selbstverwirklichung und auch an Aussuchen der Jobs, was wir uns da, ich sage es, erlauben können, das ist ja ein Geschenk.
Total.
Und sich auch dessen, auch wenn ich gerade arbeitslos bin, sich dessen immer wieder bewusst oder es immer sich vorzuholen, was für ein Geschenk wir eigentlich damit haben, dass wir uns überhaupt damit auseinandersetzen dürfen.
Total. Also die Idee von sinnvoller Arbeit oder sinnhafter Arbeit ist ja super neu.
Genau.
Also historisch gesehen.
Ja.
Das heißt nicht übrigens, und das ist mir total wichtig, dass es nicht trotzdem eine Herausforderung ist. Ne? Also es ist ein totales Privileg, dass ich meinen Beruf wählen darf, ne, oder dass ich mich weiterbilden darf, kann. Ja. Mir stehen ja auch noch nie dagewesene Informationsmengen und Weiterbildungsmöglichkeiten mit dem Internet zur Verfügung. Also ich kann mich selbstständig auch wirklich gut weiterbilden und mit den Themen beschäftigen, mit denen ich mich beschäftigen möchte. Und gleichzeitig ist es aufgrund dieser unglaublichen Vielfalt eine super große Herausforderung.
Ja.
Und meine Werte helfen mir einfach auch mal, Nein zu sagen zu bestimmten Sachen. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt, über den ich zum Abschluss gerne noch mal kurz sprechen will. Und was ich auch feststelle, ist, dass Ausschließen von Optionen auch ganz, ganz befreiend sein kann, gerade in dieser unverständlichen Welt. Also mich auch mal dafür zu entscheiden, nee, den Weg gehe ich jetzt mal nicht. Das vertiefe ich jetzt mal nicht. Ja. Mhm. Wie siehst du das? Das würde mich total interessieren, wie du diese Herausforderung siehst.
Also manche Entscheidungen ergeben sich ja organisch. Ne? Also wenn ich ein bestimmtes Alter habe, kann ich keine Kinder bekommen mehr zum Beispiel oder sowas. Oder ich kann auch vielleicht mit 40 keine Balletttänzerin mehr im Staatsballett werden. Ne? Das sind so.
Also ich auf jeden Fall nicht mehr.
Ne? Oder auch mit 50 oder sonst was. Also ne, so bestimmte Sachen ergeben sich ja von alleine und viele verlassen sich auch gerne darauf, auf diese natürliche Selektion in dem Sinne. Ne? Und das aber vorher mal für sich auch in die Hand zu nehmen und sich da bewusst zu entscheiden. Ne? Und das ist dann ein Ende einer Sache. Und das ist natürlich in unserer heutigen Zeit, wo immer alles sofort verfügbar ist über einen Knopfdruck, ganz schwer für die Menschen, sich da so drauf einzulassen.
Ne?
Und es sind einfach dann Möglichkeiten, die verschwinden. So. Mhm. Von daher dieses im I oder im U des Barnis, das die Transparenz als Lösungsansatz oder als Idee.
Ja.
Ne? Transparenz einmal in Unternehmen, dass bestimmte Sachen einfach nicht anders entschieden werden können, weil einfach bestimmte Informationen immer wieder neu reinkommen. Und bei mir selbst aber auch. Ne, dass wenn ich eine Transparenz über das, was meine Befürchtungen sind, über das, was meine Kompetenzen sind, ne, also so einen Fahrplan von mir selber erstelle, umso besser kann ich mich in meiner Welt begreifen.
Schön. Ich glaube, wir haben ganz, ganz viel Stoff zum Nachdenken produziert.
Also ich hoffe, als Anregung.
Ja, auf jeden Fall. Und mich hat das Gespräch total inspiriert jetzt gerade und ich fühle so ganz viele neue Gedanken. Ich hoffe, dass es dann den Zuhörern auch so gehen wird, wenn sie das gehört haben, dass sie vielleicht ein bisschen entspannter sind, nachdem sie uns zugehört haben und auch vielleicht ein paar neue Ideen und Lösungsansätze mitnehmen können und auch eben wissen, dass, wenn sie sich gerade so fühlen, nicht alleine damit sind.
Und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt.
Ja.
Wir sind, glaube ich, gerade alle in irgendeiner Form am Ackern, den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft, in der Arbeitswelt so zu gestalten, dass wir gemeinsam in eine gute Zukunft weitermachen können. Ne?
Das machen wir.
In diesem Sinne.
In diesem Sinne. Und vielleicht noch ein kleiner Hinweis zum Schluss. Also die jetzt vielleicht in einem Coaching sich befinden, gerade bei Inqua, die werden feststellen, dass vieles von dem, was wir ja jetzt gerade beschrieben haben, absolut integraler Bestandteil unseres Coaching-Konzepts auch ist. Ne? Also die Orientierung auf Ressourcen, auf Werte, auf die eigenen Stärken, auf das, was tut mir eigentlich gut, also diesen Fokus mal einzunehmen. Deswegen, also ich finde, dieses Gespräch hat nochmal so besonders schön gezeigt, warum wir uns so viel Zeit für eine Reflexionsphase nehmen. So richtig tief mal in mich selber reinzugehen, bevor ich dann in die Außenwelt wieder zurückgehe.
Eben, damit alles auch, ne, Gefühle verarbeitet werden können und dass die Akzeptanz als beiläufige Zugabe ist. So wie wenn wir schön vorbereiten, wenn wir ins Bett gehen, das Fenster nochmal aufmachen, unser Kissen nochmal aufschütteln, dann eventuell schlafen wir gut ein, aber es ist nichts Willentliches. Und so ist es mit der Akzeptanz auch.
Ein schönes Schlusswort. Janina, es hat mir voll viel Spaß gemacht, dass du heute wieder da warst.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Auf jeden Fall. Schön, dass wir auch hier in den Inqua-Studios in der Ackerstraße aufnehmen konnten, live und in Farbe. Ich danke dir sehr und ich wünsche dir noch einen ganz schönen Tag und bis zum nächsten Mal.
Bis dahin.
Dir hat diese Folge gefallen? Dann freue ich mich sehr, wenn du dir die Zeit nimmst, Coachgeflüster auf der Podcast-Plattform deiner Wahl zu bewerten und weiterzuempfehlen. Das hilft uns, mehr Menschen zu erreichen. Ganz herzlichen Dank dafür. Du findest uns auf LinkedIn, Instagram, Facebook und natürlich auf inqua-institut.de/podcast. Coachgeflüster ist eine Produktion des Inqua-Instituts für Coaching in Zusammenarbeit mit Studio Musen Arts. Produktion und Redaktion Judith Jensen und Johannes Juncker. Musik Jonathan Boyle.